Nach kurzer Pause fragte ich meinen Wirt: Erkläre mir, mein Freund, wie ist es dir möglich, meine Gedanken zu erkennen? Auch deinem Sohne war dies ein leichtes, wie ich schon an mir erfahren habe. Worauf beruht diese wunderbare Gabe, deren Möglichkeit bei uns geleugnet wird? Er antwortete: Weil wir das Lebensziel des Menschen erkennen und das Gesetz erfüllen. Du verstehst mich nicht. Nun wohl, so höre. Nimm irgendein Buch. Du wirst die geschriebenen oder die gedruckten Buchstaben leicht entziffern und den Sinn, den sie umkleiden, ohne Mühe begreifen, weil dir die Kunst des Lesens sehr geläufig ist. Kommt nun ein Mensch, der diese Kunst noch nicht verstehend das Buch betrachtet, und weil er die krausen Zeichen nicht deuten kann, behauptet, es sei unmöglich, aus ihnen einen Sinn abzuleiten, so wird deine Kunst deswegen doch bestehen bleiben und deren einfache Gesetze dem Kenner klar ersichtlich sein. So ist es auch hier. Das Leugnen der Nichtkenner wird das Gesetz nicht aufheben. Was schafft denn in dem Worte das Verständnis? Der Laut oder der Begriff, der mit den Lauten verbunden ist? Gewiss nur der Begriff. Der Laut ist nur Übertragungsmittel von einer Person zur anderen. Nun denke, wenn sich das Übertragungsmittel ändert, würde sich dann der Begriff auch übertragen lassen? Gewisslich. Denn die Schrift zum Beispiel ist schon ein solches Mittel. Ich frage dich nun, auf welchem Wege verstehst du die durch Laute oder in der Schrift eingekleideten Begriffe? Jedenfalls dadurch, dass in deinem Gehirn durch den Reiz des Lautes oder des Buchstabenbildes der umkleidete Begriff in deiner Seele klargestellt oder erweckt wird. Liegt aber in deiner Seele nicht bereits der Begriff, so kann er auch nicht erweckt werden. Der Mensch versteht so dann nicht das Übermittelte, weil sein Wissen eine Lücke aufweist, die erst ausgefüllt werden muss, indem er lernt. Würden nun zwei Menschen, in deren seelischen Vorstellungsvermögen genügend Begriffe, also Wissen, aufgespeichert liegen, noch ein anderes, bisher unbekanntes Mittel finden, als nur den Reiz des Lautes oder Buchstabenbildes, um diese Begriffe in der Seele gegenseitig zu erwecken, so würden sie sicherlich sich ebenso geläufig verstehen können, wie auf den allgemein bekannten Wegen. Ein solches Mittel gibt es. Es ist der Wille. Wird dieser genügend geübt, so dass die ausgehenden Willensimpulse empfunden und aufgenommen werden, so ist das Verständnis nicht schwierig. Jeder Gedanke ist aber mit einem Willensimpuls verbunden, sonst könnte die Seele ihm nicht gewisser Art Leben einhauchen und ihm solchen Nachdruck geben, dass der Mensch von sich sagt: Dieser Gedanke lebt und herrscht in mir. Bin ich nun empfindlich genug, diese Reihe von noch so schwachen Gedanken, Willensimpulsen, zu empfinden? Und ich empfinde sie, ähnlich wie du das Gespräch anderer hören oder nicht hören kannst, je nach deinem Interesse. So lese ich auch deine geheimsten Gedanken. Weil du nicht denken kannst, ohne denken zu wollen. Und dieses Wollen der Verräter wird. Wir sind hier sehr geübt, Willensäußerungen zu empfinden, weil unsere Erziehung dahin geht, vor allen Dingen den Willen zu üben. Wir gehen von dem Grundsatz aus, dass zuerst der Mensch, um seinem Daseinsziel gerecht werden zu können, sich selbst beherrschen muss. Das will besagen, dass er nicht etwa nur äußere Selbstbeherrschung zu zeigen vermag, während im Inneren der Sturm tobt, sondern dass der Wille, jede seelische Regung gründlich zu beherrschen versteht, so dass diese nie über den Willen in Gestalt der Leidenschaft sich erheben könne, sondern stets von diesem regiert wird. Lediglich äußere Selbstbeherrschung ist Verstellung, die wir hassen. Innere und äußere Selbstbeherrschung, die unzertrennlich auftreten müssen, sind eine Tugend, die den Menschen zur Höhe des wahren Menschentums führt. Durch diese Tugend vermögen wir viel, weit mehr als unsere Brüder in den sogenannten zivilisierten Ländern, die sich so gerne als Herren der Natur betrachten und doch nur die Sklaven derselben sind, wenn sie auch goldene Ketten tragen. Verwundert fragte ich, wie, meine Brüder wären Sklaven? Blüht nicht Kunst und Wissenschaft in jenen Ländern? Sind die Erfindungen der Neuzeit nicht Triumphe des siegreichen Menschenverstandes? Ernst entgegnete mein Gastgeber. Freund, im Laufe der Zeiten hat es schon oftmals Völker gegeben, die den Verstand wohl auszubilden wussten, die Großes leisteten, von denen die Geschichte zu berichten weiß, die Künste, Wissenschaften trieben, und wo sind deren Spuren nun geblieben? Verweht ist deren Dasein, und die jetzige Welt meint, das sei das allgemeine Schicksal, dem nicht zu entgehen ist. Neues müsse stets auf Altes folgen, und es sei eitel zu meinen, es könne, was vom Menschensinn erschaffen worden, jemals von ewiger Dauer sein. Und dennoch könnte sehr wohl das einmal Errungene unvergänglich den kommenden Geschlechtern erhalten werden, wenn nur die rechten Wege benutzt und nicht missachtet würden. Es genügt nicht, nur zu schaffen. Damit das Geschaffene von Dauer sei, muss ihm Erhaltungskraft gegeben werden, die da aufbaut, verbessert und ergänzt. Nun sieh, damit diese Erhaltungskraft sich äußere, wirst du des Willens wieder nicht entbehren können. Leicht ist es dir ersichtlich, dass eine liederliche Arbeit weniger dauerhaft sein wird als eine ernst verfertigte. Zu einen brauchst du weniger, zu anderen mehr Anstrengung des Willens. Und diese dadurch mitgegebene verschiedene Erhaltungskraft zeigt sich auch bald recht ersichtlich an dem Werke. Die Werke, die geschaffen werden zum Zwecke des Genusses und was die Menschheit schafft, hat meist nur diesen Zweck. Sollen auch schnell zustande kommen, damit der Genuss recht bald ermöglicht werde. Und damit tragen sie den baldigen Verfall schon in sich. Denn es ist liederliche Arbeit, die der Zeit nicht widersteht. Nur das hat Dauer, dem der ernste Wille Erhaltungskraft verleiht. Und das dadurch auch der Zeit zu trotzen vermag. Doch besser als die Worte wird dir das Beispiel zeigen, was der Wille bei uns vermag. Komme, folge mir, lass uns einen Rundgang machen, damit du die Bewohner dieses Tales kennenlernst. Oder fühlst du dich noch ermüdet? Ich verneinte, denn wunderbarerweise empfand ich keine Spur mehr der früheren Erschöpfung. Und gerne war ich bereit, meinem Wirte zu folgen.